Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayan.
Es vergeht ja kaum eine Woche, in der wir nicht über einen Maklerzukauf berichten. Sei es nun Ecclesia, MRH Trove, MLP oder die GGW Holding. Sie alle sammeln fleißig kleinere Wettbewerber ein. Damit könnte allerdings bald Schluss sein, zumindest wenn es nach dem Herrn Marco Gerhardt von MRH Trove geht. Der sagte in dieser Woche auf einer Veranstaltung des Handelsblatts, dass er erwartet, dass die Konsolidierungswelle bald enden wird, zumindest bei den Maklern im Firmenkundensegment. Könnte es tatsächlich bald vorbei sein und wir haben nichts mehr zu berichten? Was meinen Sie?
Naja, wenn das vorbei sein sollte, haben wir zu berichten, welche Integrationsschwierigkeiten wir haben. Also es wird genug zu berichten sein. Aber ich glaube auch noch nicht, dass es vorbei ist. Es ist vielleicht ein bisschen aus Sicht von Trove vorbei, weil das Geld, was sie haben, wird irgendwann natürlich verschossen sein und dann ist für sie vorbei. Aber erstmal gibt es noch weitere Player, die unterwegs sind. Der Makler Global zum Beispiel, den man kaum im Schirm hat, der kauft auch so ein bisschen kleinere Firmen zu. Und zweitens erwarte ich noch ein, zwei wirklich große Mega-Deals, wo einer der Beteiligten das vorbereitet, mehr kann man im Moment gar nicht sagen, weil das noch so ein bisschen im Nebel ist, wenn einer sagt, die Konsolidierung ist vorbei, da kann ich nur sagen, die hat gerade erst begonnen. Oder noch nicht mal begonnen, sagte der, weil er angeblich so eine sehr große Wahnsinnsgeschichte vorhat. Mhm. Aber mehr wissen wir leider auch nicht, sonst würden wir es Ihnen natürlich sagen.
Stichwort Megadeal. Der letzte Megadeal ist ja krachend gescheitert, der zwischen Aon und Marsh. Dürfen Sie da verraten, wie realistisch das Vorhaben der jetzigen Beteiligten ist?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, worum es geht, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Willis Towers Watson Ländergesellschaften in Europa, Deutschland, Spanien, Frankreich und so weiter sind weiter auf dem Markt, wenn ich es richtig verstehe. Und da wird noch was passieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die objektiven Seiten, die das treiben, sind ja noch nicht vorbei einfach. Also es gibt sehr viel Geld im Markt. Zinsen sind immer noch vergleichsweise niedrig. Und es gibt immer noch genug Maklerunternehmen, die eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht, weil der Chef in einem Alter ist, wo er nicht aussteigen will, es keine Nachfolger in der Familie gibt, weil dringend Digitalisierungs- und anderer Investitionsbedarf besteht. Also das ist alles noch da. Und deswegen kann ja sein, dass Herr Gerhardt recht hatte, und seine Kristallkugel weniger getrübt als unsere. Aber ich würde im Moment sagen, er hat Unrecht und die Konsolidierung geht weiter oder wird noch sehr viel stärker. Mhm.
Ja, also er unterscheidet oder hat auf der Veranstaltung ja unterschieden zwischen den Maklern, die im Privatgeschäft tätig sind, also Privatkundengeschäft, und denen, die im Firmenkundengeschäft tätig sind. Und erstgenannte Gruppe, in der stecke noch viel Potenzial, da hätte die Konsolidierungswelle erst angefangen. Was ich mich frage, ist aber, ob so Makler, die im Privatkundengeschäft tätig sind, wirklich so attraktive Übernahmeziele für große Makler überhaupt sind.
Das ist die Frage, wie man da Makler definiert. Wenn man sowas sieht wie DVAG, das ist technisch ja ein Mehrfachagent, die werden nicht zukaufen. Die haben ja Bestände an Vertretern übernommen von der Generali, sowohl für die Schaden- und Unfallversicherung als auch für die Krankenversicherung und Lebensversicherung, also alles bei ihnen. Aber die werden nicht zukaufen im Sinne, dass sie andere Unternehmen zukaufen. Aber gerade im Bereich Vermögen die Privatkunden, wo MLP zum Beispiel sich tummelt und ein paar andere, da ist noch Luft. Und da kann man sich auch vorstellen, dass Spezialisten gekauft werden. Also jemand, der sich vor allem auf teure Yachten, also Privatjachten spezialisiert oder der vor allem Oldtimer macht oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass einer der großen Privatkundenanbieter den einfach sich schnappt. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass einer der größten Deals der letzten Zeit in Großbritannien die Übernahme dieses sehr großen Privatkundenmaklers Aston Lark durch Howden war. Also da scheint auch Musik drin zu sein und der deutsche Markt folgt ja den angelsächsischen Märkten mit einer gewissen Verzögerung, aber er folgt.
Ja, also Herr Jochen Körner von Chef von Ecclesia, der ist auch der Ansicht, dass diese Entwicklung noch lange nicht vorbei ist und sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Hat das Ganze auch mit seinem jüngsten Zukauf in Beckum unterstrichen. Dort hat Ecclesia nämlich den Makler API Assekuranz gekauft. An sich ist das nichts Weltbewegendes, würde ich jetzt objektiv behaupten, weil es ist jetzt ein Makler mit 7 Mitarbeitenden, Interessant ist aber aus meiner Sicht der Punkt, dass Ecclesia sich durch diesen Zukauf auch an einen Schadendienstleister beteiligt. Was erhofft sich Ecclesia davon?
Das finde ich, da bin ich ganz Ihrer Ansicht, das ist wirklich spannend, weil für die Makler wird immer wichtiger, dass sie bei ihren Kunden mit guter Dienstleistung im Schadenfall punkten. Und einige sind da ganz gut, andere sind da mittelmäßig. Insgesamt ist das sehr durchwachsen. Die haben auch die Spezialisten nicht und so weiter. Marsh hat auch sowas mal versucht, einen Schadendienstleister aufzubauen. Da gibt es verschiedene Versuche und auch zum Teil erfolgreiche Versuche. Und dass Ecclesia das jetzt mit dieser Peritos macht, ist sehr spannend, weil die ist nicht groß. Die hat ein paar Leute und viele freie Sachverständige, die für die arbeiten. Und Experten, die machen das sehr klug. Und wenn du sowas als Makler hast, kannst du bei dem Kunden natürlich unglaublich punkten. Wenn da jemand ist, der wirklich Ahnung hat und dann 3 Millionen mehr rausholt oder 10 Millionen als sonst gezahlt worden wären. Also da ist wirklich sehr viel Musik im Markt und das war ein sehr kluger Schachzug. Ich glaube, Körner musste API kaufen, weil er Peritos wollte. So kann ich mir das vorstellen, aber das wäre vielleicht ein bisschen gemein.
Aber die Beteiligung, die ist jetzt wie hoch?
An also wir haben geschrieben unter 30, also ich glaube, dass es eher 20 sind oder 15 oder sowas. Das ist eher so ein Marker, dass man sagt, die werden irgendwann noch die Mehrheit haben, das kann aber ein paar Jahre dauern. Aber erst mal sagen die liebe Frau Jakobs, das ist die Chefin, könnt ihr nicht für die gesamte Ecclesia-Gruppe so einen relativ schlagkräftigen Schadenbearbeiter, Schadenexperten aufbauen? Den kann Ecclesia auch wirklich brauchen. Die haben alle was in den einzelnen Töchtern. Das ist ja nicht so, dass die völlig nackt da sind. Aber die sind nicht so gut und so spezialisiert wie Peritos, die auch bei großen Schäden sich schon bewährt haben.
Ja, also interessant finde ich ja, also Sie hatten ja auch letztens das in einem Interview mit dem Herrn Körner, ein großes, das auch im Versicherungsmonitor erschienen ist. Und da hieß es ja, wir müssen nicht kaufen, wir könnten es aber theoretisch stemmen. Das ist kein Problem. Und dann schließen Gesellschaften wie Ecclesia eine Übernahme nach der nächsten ab. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Bei mir erweckt das auch so ein Stück weit den Anschein, als stünden die Makler, die größeren Makler, die kaufen wollen, so ein bisschen unter Zugzwang, dass sie jetzt unbedingt zuschlagen müssen, sonst bekommen sie nur noch die B-Ware ab, also die nicht ganz so gut performenden Makler. Schätze ich das falsch?
Ja gut, Körner behauptet ja, das sei nicht so, also er sei nicht unter diesem Druck Angst zu haben, dass er zu spät kommt oder sowas. Aber ich meine ganz ehrlich, diese Übernahmen jetzt, was gibt da aus? 4 Millionen, 5 Millionen, keine Ahnung, für diese Transaktion. Viel mehr wird es nicht sein. Das ist alles kleine Münze. Ecclesia wird 2021 insgesamt weltweit mit allem Schnick und Schnuck und allen Übernahmen so auf die 325 Millionen Umsatz kommen aus Provisionen und Honoraren. Ja, und wenn man dann guckt, also die großen Jungs sind schon deutlich größer. Ne? Mhm. Also da fängt es bei 2 Milliarden an bei Lockton, das sind Dollar dann. Oder Gallagher hat 6 Milliarden, Aon 11 Milliarden, Marsh 17 Milliarden. Was will da so ein 325 Millionen Euro Laden aus Deutschland mitspielen? Er könnte mitspielen, wenn er größere Partnerschaften abschließt. Auch da sagt er, ist er nicht unter Druck. Gallagher, das ist bekannt, sucht in Europa, der amerikanische Marker Gallagher, das ist die Nummer 3 in den USA, der sucht, der hat ja, wollte ja auch die Ländergesellschaften von Willis kaufen, Willis Re hat er jetzt gekauft, aber auch Brown, der US-Makler Brown sucht eigentlich gute Partnerschaften, also ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich viel passiert und dass es vielleicht den Versuch gibt, so einen europäischen Champion zu bauen, der im Milliardenbereich mitspielt. Und tatsächlich den großen Amerikanern und Angelsachsen da Konkurrenz machen kann.
Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir könnten auf jeden Fall mal eine Wette abschließen, wie viele Maklerübernahmen es noch in Deutschland bis Ende des Jahres geben wird. Ich meine, Sie haben natürlich den Vorteil, dass Sie mit Sicherheit noch ein bisschen Hintergrundwissen durch Ihre Quellen da haben und wahrscheinlich schon von 3 weiteren Übernahmen wissen. Aber
nee, weiß ich nicht, aber Sie würden ja nicht dagegen wetten. Und vor allem, wir könnten ja keinen objektiven Maßstab festlegen, weil, sagen wir mal, die Hälfte der ganzen Deals kriegen wir nicht
mehr. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich glaube, wir können beide mit Sicherheit sagen, dass das noch weitere kommen werden in diesem Jahr noch, oder?
Es wird noch in diesem Jahr welche geben, ja. Eine, denke ich mir, haben wir auch schon, aber das weiß ich, da muss ich erst mal mit denen sprechen. Mhm.
Ja gut, können sich unsere Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser darauf vorbereiten. Kommen wir zu einem Unternehmen mit einer Maklervergangenheit, das jetzt aber kein Makler mehr ist, und zwar das Heidelberger Startup GetSafe. Erst Makler, dann Assekurateur, jetzt seit kurzem Versicherer im Schaden- und Unfallgeschäft. Also im Grunde hat GetSafe in den vergangenen 6 Jahren alles einmal durchgemacht. So ein Börsengang wäre jetzt so der nächste Schritt, wenn man sich so auch die Startups anschaut im Ausland. Da wird ein Börsengang ja, ist ja immer so dieses Nonplusultra-Ziel, das muss jetzt direkt als nächstes folgen. GetSafe hat diese Pläne nicht, das ist nicht die Priorität Nummer 1. Wenn es zu einem Börsengang kommt, dann erst höchstens 2023. Das finde ich überraschend, weil das ja sonst immer diese Story ist, die man seinen Investoren erzählen muss und will, um an Geld zu kommen.
Naja gut, die haben ja, es handelt sich ja um eher bescheidene Summen. Also die letzte Finanzierungsrunde im Oktober jetzt war 55 Millionen Euro. Und da waren Swiss Re und Family Offices dabei und die sind nicht so scharf drauf zu sagen, wir wollen jetzt aber schnell aussteigen oder sowas. Also ich finde, dass den Weg, den die gemacht haben, vom Makler zum Assekurateur zum Versicherer, sehr stimmig. Und das kann auch was werden, wenn die genug Geld in das Marketing tun und die Kundengewinnung. Das ist ja immer das Hauptproblem bei diesen Onlinern, dass sie zu wenig Geld ausgeben für Kundengewinnung und sich dann wundern, dass keiner kommt. Weil die Leute kommen nicht einfach auf die Website und kaufen eine Versicherung bei ihnen.
Mm, ja.
Ich meine, es gibt ja andere, da ist das dringender. Zum Beispiel WeFox hat um die 900 Millionen Dollar eingesammelt insgesamt. Und da sagen die Investoren natürlich irgendwann, also was ist jetzt, wir wollen noch irgendwie ein Ausstiegsszenario haben. Und da ist das normale Ausstiegsszenario, der Laden geht an die Börse. Mm. Und die, wenn es dann gut läuft, können die Altinvestoren ihre Anteile verkaufen, ganz oder teilweise. Das ist ja so, wie es läuft. Also bei Julian Teike und seinem Unternehmen würde ich tippen, dass nächstes Jahr müsste eigentlich soweit sein, dass sie einen Börsengang planen. Ob die genug vorzuweisen haben, dass es tatsächlich überzeugt, weiß ich nicht. Sie haben im Moment eine hohe Fluktuation im Top-Management. Man sieht die im Markt nicht so. Also nee. Ich weiß nicht, ob Ihnen die auffallen.
Tatsächlich
so auf der
nicht.
Straße oder im Fernsehen, vielleicht mal ein bisschen bei der Bandenwerbung bei, ich glaube, das ist Union Berlin. Wo sie
genau, die sind da ja auch an irgendeinem Fußballstadion, hängt sie ja da, glaube ich.
Ansonsten werden die nicht wahrgenommen. Also damit kann man nicht an die Börse gehen. Man muss ja, wenn man so einen Börsengang will, muss man vorher im Markt jedenfalls so tun, als wenn man ein riesiger Versicherer sei oder ein Versicherer mit riesigen Absichten. Sonst wird es nicht gehen.
Ja, Da bringen Sie mich auch schon zum nächsten Punkt. Der Herr Wiens, der kann sich ja durchaus vorstellen, GetSafe auch irgendwann an einen großen Versicherer zu verkaufen und hat auch extra auf der Veranstaltung, auf der er in dieser Woche gesprochen hat, betont, dass er und GetSafe nicht in Konkurrenz zu den etablierten Versicherern stehen würden. Damit unterscheidet er sich ja schon von einigen Wettbewerbern, die bewusst die Krallen ausfahren und sagen, wir werden langfristig der führende Versicherer Europas. Ist das einfach nur realistisch von ihm oder verfolgt er da vielleicht auch ein gewisses Kalkül?
Also ich glaube, dass es kann realistisch sein, aber ich glaube nicht, dass es klug ist. Mhm. Weil eigentlich, wenn du Geld anderer Leute willst, um als Versicherer groß zu werden, musst du eigentlich immer sagen, wir wollen größer werden als die Allianz.
Ja.
Also ich meine, nehmen wir mal das Jahr 1995, ich erzähle die Geschichte ja gerne. Da war Amazon gerade auf dem Markt. Und nehmen wir dann mal an, dass die Amazon-Führung gedacht hätte, das ist so anstrengend mit Online und wir brauchen noch viel Kapital und dieses und jenes. Komm, wir reden mal mit Walmart, ob Walmart uns nicht übernehmen will. Und wären die an Walmart, dann hätte es keine Amazon-Revolution im Einzelhandel gegeben.
Hm.
Also das ist keine Zukunft. Und ich glaube, dass es muss tatsächlich, du musst, wenn du hier antrittst, musst natürlich dich klug verhalten. Gab ja auch schon welche, die früher zu früh gebellt haben, da hatten sie noch nichts. Da waren die kleine Köter und haben dann die große Docker angebellt, dass es ihnen nicht gut bekommen. Aber du musst eigentlich den Anspruch haben, ganz großer Versicherer. Ja, du musst den Anspruch haben, die Allianz zu schlagen, natürlich.
Ja, deswegen war ich auch überrascht über diese Aussage, weil man sie eben nicht von den meisten Versicherungs-Startups, vor allem mit einer Versicherung.
Doch, die meisten sind heute, sind auf dem, die inzwischen
sind sie alle klein.
sind alle eher nach dem Motto, Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Kohle von, und das ist ja auch, dann ist dann der Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach und dann lässt man sich darauf ein, für wenig Geld, also vergleichsweise wenig Geld, sich die Software abkaufen zu lassen und als Dienstleister tätig zu sein. Ist eine Schande. Wo ist das deutsche Lemonade?
Noch nicht da. Vielleicht wird es bald entstehen. Wiens ist trotzdem mutig genug zu behaupten oder die These aufzustellen, dass es durchaus möglich sein kann, dass Insurtex irgendwann durch genug Investorengelder auch Bestände von großen Versicherern kaufen könnten. Glauben Sie, also ich war da total überrascht und dachte, was sollen das denn für Bestände sein? Also vielleicht so ein bisschen Nischengeschäft, aber so ein großer Sachversicherungsbestand?
Ja, also das ist ja nicht, wir sind beim Thema Runoff gerade. Also du hast einen Versicherer, der ist alt und ehrbar und gebrechlich und kann nicht mehr richtig. Und der hat so einen Autobestand, der auch nicht wächst, weil er eigentlich kaum digital ist und nicht ankann gegen die Digitalen und gegen die Check24 dieser Welt. Und dann hast du ein Startup wie GetSafe, die das gut können, die eine gute Software haben, die was gut verwalten können. Und hast du Geldgeber, die sagen, ja, also wir könnten diesen Bestand jetzt mal kaufen, aber da wir Geldgeber sind und nicht selber Software haben oder sowas, brauchen wir einen, der das für uns verwaltet, abwickelt oder weiterführt. Und dafür ist GetSafe gut.
Ja, stimmt.
Also es geht ja darum, dann den ordentlichen Runoff von solchen Beständen oder die Weiterführung mit digitaler Kontrolle und sowas zu machen. Und dann wird dieser Bestand gekauft und dann könnte ein Laden wie GetSafe oder ein anderer Laden das betreiben.
Da bin ich spannend auf den Versicherer, der das macht. Aber ich meine, es gibt ja genügend, es muss ja, also ich denke, die Allianz wird es jetzt nicht direkt sein, aber dann vielleicht die kleineren, die tatsächlich nicht mehr so stark wachsen.
In der Autoversicherung ist es zum Beispiel ganz schwer im Moment, als kleiner, mittelgroßer Versicherer was zu werden, weil einfach die Kosten, die man hat, um neue Kunden zu gewinnen, unglaublich hoch sind. Man kann die Millionen entweder an Check24 geben oder an Google für die Google-Suche, aber es ist in jeder Hinsicht sehr, sehr teuer.
Ja, da fällt mir auch das Telematikprojekt von MSK ein, die ja auch versuchen, gerade diesen Gesellschaften zumindest es zu ermöglichen, dass sie Telematiktarife ohne großen Aufwand aufbauen können, indem sie das als Dienstleistung sozusagen mit Neo Digital anbieten. Wird sich zeigen, ob das was bringt. Aus aktuellem Anlass noch ein Schwenk zu einem anderen Thema. Wir steuern ja gerade auf die vierte Corona-Welle zu. Die Inzidenzzahlen.
Wir sind mittendrin.
Ja, die Inzidenzzahlen sagen im Grunde, wir sind mittendrin. Die Maßnahmen lassen nicht darauf vermuten, die ja nach wie vor fehlen. Bei Versicherern könnte das Ganze ja wieder bedeuten oder wird vermutlich wieder bedeuten, Homeoffice für alle. Es gibt ja auch Versicherer im Ausland, zum Beispiel den südafrikanischen Versicherer Old Mutual, der Anfang dieser Woche eine Impfpflicht für seine Mitarbeitenden ausgesprochen hat. Das fand ich interessant, mutig. Und ich habe mich gefragt, wäre sowas auch bei deutschen Versicherern denkbar?
Nee, es wäre gegen das Arbeitsrecht in jeder Hinsicht.
Schade.
Der Arbeitgeber darf in Deutschland nicht mal fragen, ob jemand geimpft ist.
Wobei darüber ja gerade diskutiert wird, dass man das vielleicht...
Ja, aber es ist verboten bisher. Und eine allgemeine Impfpflicht wäre in Deutschland juristisch nicht möglich. Ja, und da ist wirklich viel los. Also eine Geschichte, die ich jetzt immer öfter höre, ist, am Anfang hieß es ja, Homeoffice oder nicht Homeoffice hat sich überhaupt nicht ausgewirkt. Wir haben richtig gut weitergearbeitet. Wenn man jetzt in die Vorstände reinhört, dann heißt es, ja, also wir können schon einen deutlichen Produktivitätsrückgang feststellen. Und je länger das andauert, desto stärker wird der, weil den Leuten die Bindung an die Produktivitätsstandards fehlt, die es im Büro gab. Also im Büro hat so ein Angestellter dann irgendwie vielleicht 15 oder 20 Vorgänge am Tag erledigt. Jetzt sind es nur noch 13 oder 10 oder so. Und eine Zeit lang haben die Leute einfach das, was sie im Büro gemacht haben, zu Hause kopiert. Dann aber gibt es bestimmte Sachen, mit denen das nicht geht. Neues oder Sachen, die man zu Hause nicht so machen kann, weil die Infrastruktur da nicht so da ist. Und dazu kommt natürlich die Ablenkung durch die kleine Tochter oder durch den Rest der Familie oder durch den Hund, der raus muss und sowas. Also die Produktivität geht gerade zurück und das spüren alle und finden es nicht gut.
Ja, schauen wir mal, was so passieren wird, ob es vielleicht doch eine Impfpflicht geben wird. Vermutlich ja nicht, aber irgendwie muss man ja die Impfquote nach oben kriegen. Und ich frage mich, wie auf anderem Wege. Gratis Currywurst.
Gratis Currywurst bringt es nicht. Okay.
Ja, wir sprechen uns nächstes Mal wieder.
Wir sprechen uns noch. Genau. Alles klar. Kaya Azarjan, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Herr Promme. Tschüss.
Tschüss.